Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und sprechen darf. Mein Name ist Tobias Enders, ich bin Geschäftsführer der Firma GMS. Um es vielleicht ein bisschen einordnen zu können, wir haben mit Softwareentwicklung bisher überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich heute hier bin. Wir haben ein spannendes Produkt, was neue Chancen aus unserer Sicht eröffnet. Und das wollen wir heute mit euch, mit Ihnen hier besprechen, um das auszuloten, um auch Feedback heute zu bekommen. Ich würde vorschlagen, wir steigen in das Thema ein. Unser Unternehmen beschäftigt sich rein mit dem Thema Konferenzraumtechnik. Das heißt, wir bauen Konferenzräume mit Technik aus und beservicen das Ganze dann. Und mit dem Thema Surface Hub haben wir eben eine ganz neue Geräteklasse. Ich freue mich, dass ich den Daniel an meiner Seite habe, ja, weil der kann dann noch mal ein bisschen in die technischen Themen während der Session eingehen. Wir starten erstmal so ein bisschen mit dem Thema, was verändert sich denn momentan im Konferenzraum? Und wir sehen, dass die Anforderungen an moderne Zusammenarbeit sich komplett wandeln. In Unternehmen wird immer mehr das Thema nachgefragt, wir wollen moderne Meetings haben. Wir wollen Ideen austauschen. Wir wollen unsere Daten möglichst übergreifend verteilen können und wir wollen standortübergreifend arbeiten, was natürlich auch ein ganz wesentliches Thema heute ist. Dabei hilft uns das Surface Hub, verschiedene Arbeitsstile zu unterstützen. Ad hoc, wir wollen in den Meetingraum kommen, wollen keine lange Vorbereitung haben, wollen an Gerät gehen und wollen losarbeiten. Wir wollen, egal wo wir uns befinden, gemeinsam arbeiten. Wir wollen aber auch natürlich unsere traditionellen Arbeitsstile mit den neuen Arbeitsstilen verbinden. Da hilft uns wahrscheinlich das Thema Cloud zukünftig. Und wir wollen natürlich mit unseren verschiedensten Devices, die wir heute in der Hosentasche haben, wurde schon vorhin geneckt, da wurde gesagt, das ist das neue Wearable. Ja, das weiß ich jetzt nicht, also schon eher für den Konferenzraum. Aber das ist natürlich auch ein Thema für uns, wo wir reinschauen, wie können wir das Ganze verbinden. Wir haben hier mit dem Surface Hub eine sehr, sehr interessante Kombination an Dingen. Wir haben ein voll integriertes Gerät. Wir haben, wie man es hier sieht, ein riesiges Display. Das relativiert sich nochmal, wenn wir das 84 Zoll daneben halten. Das ist die zweite Variante, die es davon gibt. Wir haben hier 55 Zoll. Die 84 Zoll Variante ist doch nochmal sehr viel eindrucksvoller. Wir haben natürlich verschiedene Eingabemöglichkeiten. Wir arbeiten über Sensoren. Und man sieht hier auch an der Seite Kameras, Lautsprecher, Mikrofonie. Das vielleicht auch noch ein bisschen zur Einordnung. Wir sind hier momentan an einem der wenig verfügbaren Pre-Production-Geräte. Deswegen kann es doch auch während unserer Session sein, dass das eine oder andere vielleicht noch ein bisschen holpert. Da möchte ich um Entschuldigung bitten. Wir sind guter Dinge, dass mit dem Auslieferungsstart Ende Januar, Anfang Februar das Gerät dann in der Version zu uns kommt, wo wir das auch guten Gewissens zu unseren Kunden bringen dürfen. Das Gerät fügt sich nahtlos ins Unternehmen ein. Das ist aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir heute Kunden fragen, ja, wir wollen da nicht so eine Insellösung in unserem Konferenzraum haben, wie es vielleicht heute der Fall ist. Wir haben die Möglichkeit, das über Exchange anzubinden. Wir sind über Skype for Business in unsere vielleicht schon bestehende Infrastruktur eingebunden. Wir können auf unsere Daten zugreifen im Konferenzraum. Man sieht es jetzt auch hier. Unsere Präsentation wird abgespielt, ohne dass wir irgendwelche Zusatzgeräte oder sonstiges brauchen. Natürlich kann man auch externe Geräte anschließen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Zwei, drei Themen zu den Hardware-Features. Es gibt das Gerät eben, wie schon gesagt, in 55 Zoll. Da haben wir eine Full-HD-Auflösung, wir haben 4K 84 Zoll, Pen-Support, Multitouch, wir haben das Thema Windows 10 App-Support. Das ist auch ein wichtiges Thema, worüber wir gleich nochmal detaillierter sprechen wollen. Die Skype for Business Kameras in Full HD, zwei Stück, Bluetooth, NFC. Das ermöglicht sehr, sehr viele Spielmöglichkeiten, Anwendungsfälle, die man eben rund um dieses Gerät bringen kann. Und dadurch ist man doch in einem ganz anderen Spektrum, als wir es vielleicht in der Vergangenheit mal waren. Hier sieht man nochmal die Integrationsmöglichkeiten in bestehende Medientechnik. Wir haben hier, das hat uns auch sehr erfreut, weil wir natürlich bei Kunden oftmals auf Medientechnik treffen, die schon vorhanden ist, sehr, sehr viel Bestandstechnik eingebunden werden muss. Das geht hier problemlos. Wir können verschiedenste Quellen anspielen. Wir können das in Steuerungselemente integrieren. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Feature für uns, wenn wir als diejenigen, die die Räume dann entsprechend ausstatten müssen, das ganze Thema auch technisch beleuchten. Was nochmal aus meiner Sicht ein ganz, ganz entscheidendes Thema ist, das Surface Hub stellt eine neue Geräteklasse im Konferenzraum dar. Diese Hardware-Konfiguration, die wir gesehen haben, und auch die Möglichkeiten, damit zu arbeiten, die sind spannend, die sind interessant. Wir haben zum Beispiel die Whiteboarding-Funktion, das kann man auch mal kurz hier zeigen und vorführen. Schauen, ob das hier jetzt so funktioniert, dass wir aus der Präsentation kurz rausgehen. Wir sind hier im Endeffekt in einem eigenen App Store drin, wo ich eigene Anwendungen drauf spielen kann. Ich kann wireless Geräte verbinden, habe hier eben auch meine über OneNote gestützte Whiteboard-Session und kann hier sofort in meiner Präsentation auch wieder Arbeitsergebnisse übertragen. Wenn ich jetzt sagen würde, mich interessiert hier was ganz besonders, nehme ich mir das rüber über die Screenshot-Funktion, habe hier die Möglichkeit, relevante Inhalte auszuschneiden, bin über meinen Stift herzlich auch eingeladen, mitzuschreiben, dann sofort in der Lage, meine Arbeitsergebnisse zu sichern. Und ja, da haben wir es schon wieder. Was man eben auch sieht, ist, das ist schon sehr, sehr gut, was hier geboten wird an Features, wenn ich am Gerät arbeite. Dazu können wir aber auch gerne bei uns am Stand, wir haben das Gerät unten heute und morgen den ganzen Tag am Stand, noch mal ein bisschen mehr zeigen.
Also wenn ich das mal kurz aus Anwenderbrille sagen darf, ich kenne das Gerät auch nicht, es ist nicht so, dass jeder Microsoft-Mitarbeiter so ein Ding mit nach Hause kriegt zum Experimentieren. Es ist echt der Knaller, wenn man da drauf malt. Also wirklich, der Versatz zwischen Stift und Pixel, der dann grün wird hier in dem Fall, der existiert einfach nicht. Ne? Das ist echt, also was so Pens angeht, inzwischen können wir das. Also nur so nebenbei, meine Begeisterung. Weitermachen.
Und das Schöne ist, danke. Das Schöne ist, wenn man sich das Gerät jetzt anschaut, das was passiert. Wir haben hier zur Sicherheit, weil wir nicht wussten, ob das Gerät uns vielleicht ausfällt, unser, sag ich mal, das Vorgängermodell von dem Surface Hub auch nochmal mit in den Raum gebracht. Ne? Ich denke mal, das kennt jeder, der hier anwesend ist. Jeder schon damit gearbeitet? Okay. Da passiert ja eins, wenn die Session vorbei ist, entweder nimmt man die Blätter mit, muss man dann in die Hosentasche falten, oder was heute passiert, die Leute zücken das Smartphone und machen ein Foto. Ja. Mit dem Foto weiterzuarbeiten ist relativ schwierig. Das schaut man sich vielleicht an. Viele Leute haben es dann im E-Mail-Postkorb, schauen sie es vielleicht gar nicht mehr an. Aber da drin wirklich sinnvoll seine Ergebnisse zu sichern in Form von einem Foto, ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Hier sind wir in einem OneNote. Wenn wir das wollen, verteilen wir über die E-Mail-Funktion ganz einfach unsere Arbeitsergebnisse an die Gruppe und können dann auf anderen Geräten an unserem Arbeitsplatz oder vielleicht im ICE zurück nach München an den Dingen weiterarbeiten, die wir hier erarbeitet haben. Aus unserer Sicht schon mal sehr, sehr gut, sodass wir wirklich uns in Workflows bewegen. Wir sind weg von isolierten Insellösungen, sondern wir sind hier in einem Workflow. Aber gehen wir zurück in unsere Präsentation. Wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir stehen geblieben. Das Surface Hub, aus unserer Sicht, ich will es wiederholen, eine neue Geräteklasse. Wir schaffen es, erstmals wirklich produktive Meetings darzustellen. Wir entwickeln an so einem Gerät gemeinsam Ideen. Wir arbeiten hier dran zusammen. Die Art und Weise, wie die Meetingräume aufgesetzt sind, werden sich ändern. Wir haben die Möglichkeit, mit Apps zu arbeiten, und zwar im Großformat. Das erste Mal sinnstiftende Applikationen in den Konferenzraum zu bringen. Und damit haben wir erstmals eine wirklich fortschrittliche Technologie für einen modernen Arbeitsplatz, für einen modernen Konferenzraum und da natürlich auch in den verschiedensten Setups, die man sich vorstellen kann. Und das macht das Gerät wirklich besonders. Das Surface Hub ist kein Konferenzraumgerät, was man irgendwo an die Wand hängt und was dann dort als vielleicht teures Whiteboard sein Dasein fristet. Das Surface Hub ist ein Cloud-Device. Das Surface Hub wird erst richtig gut, wenn wir hier Apps draufbringen. Und das ist auch da, sage ich mal, mein Antritt, warum ich heute hier bin. Wir suchen Entwickler, die mit uns gemeinsam hier sinnstiftende Lösungen auf das Surface Hub bringen. Wir suchen Leute, die Erfahrung darin haben, gut funktionierende Apps zu bauen. Und wir bieten auf der anderen Seite natürlich über den Surface Hub einen Absatzkanal, wie wir Lösungen zum Kunden bringen. Das müssen nicht unbedingt Lösungen sein, die nur auf dem Surface Hub laufen. Da kommen wir später über das tolle Microsoft-Konzept, haben wir ja die Möglichkeit, das dann entsprechend auch in die verschiedensten Geräteklassen rauszutragen Und das ist aus unserer Sicht ein echt spannendes Thema. Und daher die Aufforderung, wir brauchen Innovation, wir brauchen Ihre Ideen, eure Ideen, um das Thema Surface Hub zu einem Erfolg zu machen. Weil nochmal, wenn wir das Gerät ohne sinnstiftende Lösungen bei einem Kunden hinstellen, da gibt es einen ersten Aha-Effekt. Aber langfristig gesehen brauchen wir Anwendungsfälle, die sinnstiftend sind, wo ein Kunde sagt, das bietet mir einen echten Mehrwert. Und jetzt übergebe ich an den Daniel.
Genau, schauen wir uns mal an, wie wir jetzt eigentlich dafür Software entwickeln. Ich meine, du hast ja schon gesagt, wir haben hier ein Device, eins mehr in unserer breiten Palette von Devices, die wir von Microsoft anbieten. Kurze Frage in die Runde, wer ist denn App-Entwickler? Okay, wer war denn heute Vormittag im Vortrag Windows Universal App Development von Marco Richardson? Okay, ein paar Leute, gut, gut, gut. Die schöne Story ist, dass alle Leute, die schon Apps entwickelt haben für die Windows 10 Plattform und die Leute, die jetzt in dem Vortrag von Marco Richardson waren, die wissen eigentlich schon alles. Die könnten jetzt eigentlich gleich gehen und hier den Leuten, die noch stehen, Platz machen, trotzdem hier bleiben. Denn es ist wirklich so, Universal Windows Apps sind die Apps, die auf dem Surface Hub laufen. Und Apps, die auf dem Surface Hub laufen, sind Universal Windows Apps. Alles, was ich an Wissen habe über Universal Windows App Development, kann ich auf dem Surface Hub verwenden. Das ist der Weg, wie wir Software schreiben für den Surface Hub. Die ganzen anderen Devices, die wir hier sehen, sind eben die anderen Geräteklassen und Gerätekategorien, die wir mit der Windows 10 Universal App Story unterstützen. Das heißt, wenn ich Software schreiben will für ein Tablet, hier so in dem Bereich, oder für einen klassischen Desktop, oder für einen Laptop, oder inzwischen eben auch für einen Raspberry Pi, oder für die Xbox One in Zukunft, oder irgendwann mal für die HoloLens, dann ist es exakt die gleiche App-Plattform, die ich auch nutze, um eine Surface-Hub-App zu schreiben. Und wenn ich jetzt App-Plattform gesagt habe, dann kommt bei dem einen oder anderen vielleicht schon wieder das Zweifeln auf und einer sagt, ja, aber dann ist bestimmt im Detail irgendwas trotzdem unterschiedlich. Nein, es ist die gleiche App. Ich schreibe eine App und die läuft auf jedem dieser Devices. Exakt die gleiche. Das heißt, ich drücke in Visual Studio auf Paket erstellen, dann fällt hinten ein AppX-Package raus und dieses AppX-Package läuft auf all diesen Geräteklassen. Und das ist wirklich der Knaller, weil wir hier wirklich eine Universal-App haben. Eine App, die auf allen Geräten läuft. Wir reden nicht mehr von Code-Sharing und von möglichst viel Teile des Quellcodes wiederverwenden, so wie es in der Vergangenheit immer war. Ich meine, damals war auch nicht alles schlecht mit Windows 8.1 und so. Konnte man schon sehr viel auf unterschiedlichen Plattformen verwenden. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wirklich sagen, wir haben eine App und die läuft auf allen Plattformen. Und eine Variante ist eben jetzt zu sagen, okay, wenn jemand einen Surface Hub hat, dann nehme ich doch meine Universal App und spiele die auch auf diesem Surface Hub. Das ist schon mal der ganz wichtige Punkt, dass diese Apps eben Universal Windows Apps sind. Und Windows 32 Applikationen laufen da nicht. Es laufen nur die Universal Apps basierend auf der Windows 10 Plattform. Ganz wichtig. Wer sich jetzt fragt, so ein 84 Zoll Bildschirm ist schon ein bisschen größer als mein 4 Zoll Handy, der hat natürlich recht. Das Interessante an der Universal Windows Plattform ist, dass die Apps dennoch vollständig lauffähig sind, auch wenn ich sie vielleicht initial eigentlich konzipiert habe für ein kleineres Display. Natürlich müssen wir hier sagen, gibt es da Einschränkungen, was die Plattform von sich aus liefern kann. Es ist nicht so, dass automatisch alles nur groß skaliert wird, sondern es läuft, unsere Controls sind darauf angepasst oder darauf optimiert, auch mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen zurechtzukommen. Das heißt, die Applikation wird A, lauffähig sein, wird B, auch im Initialzustand, auch wenn ich mich überhaupt nicht darum gekümmert habe, hier auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen zu laufen, wird die erstmal ganz anständig ausschauen, aber natürlich nicht perfekt. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Lösungen kennenlernen, wie wir mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen besser umgehen können. Aber das lassen wir erstmal so stehen. Ganz wichtig ist, dass die eben allein eigenständig, ohne zusätzliche Arbeit, auch lauffähig sind auf einem 84-Zoll-Screen oder auf einem 55-Zoll-Screen, wie in dem Fall. Und was natürlich ganz wichtig ist, ich muss als Entwickler Wert darauf legen, dass der Surface Hub als Zielplattform unterstützt wird, wenn ich eine Universal App schreibe. Ich zeige auf der nächsten Folie gleich, wie ich das mache. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ich Software schreibe für einen Surface Hub, dann ist mein Zielpublikum typischerweise nicht der private Endanwender, der eine App für 99 Cent aus dem Store runterladen will, sondern typischerweise denke ich da an Business-Software. Und Business-Software erfordert ein bisschen ein anderes Lizenzmodell typischerweise. Man spricht da von Seed-Licensing und von Volume-Licensing. Das kann unser Windows Store for Business inzwischen. Das heißt, das ist was ich natürlich berücksichtigen kann in dem Moment, wo ich die App dann auch vertreiben möchte, dass ich die entsprechenden Lizenzmodelle anbiete, wenn ich das über den Store beispielsweise anbieten möchte. Schauen wir uns mal an, was ich tun muss als Entwickler, um dafür zu sorgen, dass meine App überhaupt diese Zielplattform unterstützt. Und das sehen wir hier. Ich habe mal einen Schnipsel Code hier rausgeholt aus dem App-Manifest im Visual Studio. Das App-Manifest ist ein XML-Dokument, in dem quasi einfach noch näher spezifiziert wird, wie meine Universal-App sich verhalten soll. Und der Default-Eintrag in der Universal-App in der Windows 10-Plattform ist, dass hier genau an der Stelle, das müsste doch hier eigentlich malen können, hier, dass hier Windows Universal als Target-Device-Family steht. Das bedeutet, standardmäßig ist mein Windows 10 App-Projekt so angelegt, dass ich gar nichts tun muss, es läuft automatisch überall. Es wird auf jedem Windows 10 Device ausführbar sein, egal ob es ein Raspberry ist oder ein Surface Hub oder eine HoloLens. Ich könnte die Device-Family ein bisschen einschränken, wenn ich zum Beispiel möchte, dass meine Zielplattform nur Mobilgeräte sind, dann könnte ich hier angeben, ich möchte Windows.mobile als Target-Device-Family angeben. Oder wenn ich nur auf dem Desktop ausführbar sein möchte als App, dann gebe ich eben Windows.desktop an. Wenn ich nur auf dem Surface Hub ausführbar sein möchte, dann ist das magische Wort Windows Team. Team deswegen, weil wir sagen, das ist ein Device, was eben natürlich für Meetingräume, gerade auch im Sinne von Multi-Benutzer, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also das mal zunächst. Heißt für uns als Entwickler, erstmal gar nichts tun und machen wir es richtig. Unsere App läuft auf jeden Fall auf dem Surface Hub. Zweiter Punkt ist natürlich die Sache mit dem UI, wenn es dann darum geht, dass wir nicht nur das Standard-UI wollen, sondern dass wir vielleicht ein bisschen ein schöneres UI optimiert für 55 Zoll oder vielleicht für 84 Zoll anbieten wollen. Und nicht nur einfach ein bisschen größere Ansicht vom Handy-UI, sage ich mal. Eine schöne Oberfläche für eine App zu bauen oder überhaupt für eine Software zu bauen, ist eigentlich was ziemlich Komplexes. Gibt es Oberflächendesigner hier herin? Ein paar Menschen? Keiner? Okay, dann kann ich euch ja alles erzählen, jetzt wenn ich glaube. Okay, nee, also es ist wirklich komplex, weil man kann es sich ja ganz leicht vor Augen führen. Wenn wir nicht genau wissen, wie groß die Zielbildschirmgröße eigentlich ist, dann müssen wir mit sehr vielen unterschiedlichen Varianten rechnen. Ein Softwareentwickler muss sich also überlegen, habe ich es am Ende mit einem 24-Zoller zu tun, habe ich es mit einem 12-Zoll-Gerät zu tun, habe ich es mit einem 4-Zoll-Gerät zu tun oder mit einem 55-Zoll. Das heißt, wir haben eine physikalische Größe, die Bildschirmdiagonale, die schon mal komplett unterschiedlich sein kann. Das ist aber leider nicht die einzige Variable, mit der wir als Entwickler normalerweise leben müssen. Wir haben daneben noch die Auflösung von den jeweiligen Devices. Das heißt, ich habe ja heutzutage Telefone, die eine 1920x1020 Auflösung haben mit 5 Zoll Bildschirm. Ich habe aber vielleicht auch einen 24 Zoller mit genau den gleichen Pixeln. Das heißt, es ist ein zweiter Faktor, der die Anzahl der möglichen Optionen, wie meine Anwendung am Ende dargestellt wird, einfach nochmal um einen Faktor bereichert. Und dann zusätzlich dazu habe ich, wenn man sich überlegt, wo eine Universal App überall läuft, habe ich natürlich noch den Fall, dass der Bildschirmabstand abhängig vom Gerät unterschiedlich sein kann. Das heißt, ich habe auf der einen Seite mein Telefon, was ich im Abstand von vielleicht 20, 30 Zentimeter vorm Gesicht sehe, mein Desktop-Gerät, das einen halben Meter weg steht und dann vielleicht den Surface Hub, der hier 3 Meter oder sowas von mir entfernt ist. Das heißt natürlich, ich muss genau diese Viewing Distance eigentlich auch als Entwickler der Oberfläche berücksichtigen, denn Elemente, die weiter weg dargestellt werden, sehen natürlich kleiner aus, obwohl sie eigentlich groß sind, weil sie eben weiter weg dargestellt werden. Das heißt, grundsätzlich ist es sehr komplex, ein UI zu bauen, das auf unterschiedlichsten Gerätefaktoren gut ausschauen soll. Das Schöne ist, dass die Schwierigkeiten, die wir hier sehen, uns teilweise abgenommen werden. Zum einen die Sache mit der physikalischen Größe. Physikalische Größe ist nicht nur bei der Windows-App-Entwicklung ein Thema, sondern es ist auch ein Thema im Falle der Webentwicklung. Und wir wissen alle, Webentwickler machen heute in den seltensten Fällen, hoffentlich, noch ein wirklich statisches Design, sondern die passen ihre Anwendung adaptiv an, wenn sich die Bildschirmgröße ändert. Das heißt, wenn wir genau diese Patterns, die beispielsweise Webentwickler sowieso schon verwenden, anwenden und auch ein Adaptive Design bauen, dann kann uns die Bildschirmgröße, die physikalische Bildschirmgröße eigentlich schon ziemlich egal sein. Bleibt natürlich noch der Punkt mit der Auflösung, den DPI und der Viewing Distance. Und das ist was, wo wir wirklich eine Plattform anbieten, die uns diese zwei Probleme entschärft. Und zwar die sogenannten effektiven Pixel und der Skalierungsalgorithmus, der automatisch in der XAML-Plattform mit eingebaut ist. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben einen Algorithmus eingebaut, der es uns erlaubt, unsere Anwendungen in sogenannten Effective Pixel zu designen. Wir sprechen hier also nicht von einer Maßeinheit, die irgendwie Zentimeter ist oder Inch oder irgendwie physikalische Pixel, sondern es sind wirklich effektive Pixel, was so eine virtuelle Größe ist, die genau diese drei Faktoren, die physikalische Bildschirmgröße, die Auflösung und die zu erwartende Abstand des Anwenders vom Display mit einbezieht und darauf basierend es uns erlaubt, hier sollte eigentlich das Video kommen, kein Video mehr. Okay, muss ich das auf der Tonspur bringen. Vielleicht kommt es als nächstes. Hier ist es. Das ist uns erlaubt, darauf basierend die Pixel zu designen. Das heißt, wir arbeiten nur noch mit effektiven Pixeln, müssen uns um diese ganze physikalische Auflösung, DPI, nicht mehr kümmern. Wir legen einfach fest, wir möchten Elemente in einer bestimmten Größe sehen und sie werden dann in der richtigen Größe abhängig von diesen ganzen Faktoren dargestellt. Wenn wir hier uns diese drei unterschiedlichen Devices anschauen, sehen wir, okay, wir haben hier unten kleinere Viereckchen, hier werden sie ein bisschen größer, bei dem ganz großen Display werden sie richtig groß. In physikalischen Einheiten aufgedrückt werden die vielleicht meinetwegen 200 mm hoch und hier vorne nur 100. Die Idee ist jetzt einfach zu sagen, wenn ein Display weiter weg ist, wie das eben im Fall vom Surface Hub zum Beispiel der Fall ist, dann möchten wir über unseren Effective Pixel Algorithmus dafür sorgen, dass letztlich dennoch die einzelnen Elemente im UI gleich groß dargestellt werden, eben unter Einbeziehung der Viewing Distance. Und dafür haben wir diesen Algorithmus, der eben auch tatsächlich Erstaunliches leistet und uns natürlich als Entwickler hier wahnsinnig viel Arbeit wegnimmt. Kurzer Blick auf die Uhr. Passt. Damit gehe ich nochmal kurz in die vorherige Folie, denn da sehen wir genau, wie wir mit diesen Effective Pixel in Visual Studio arbeiten. Das erste ist schon mal, wir kriegen die Effective Pixel angezeigt in dem Designer, wenn wir unsere Applikation designen. Hier gehen wir ein bisschen rein, dann sieht man hier, es gibt hier Effective Pixel und diese Effective Pixel werden quasi ausgerechnet, basierend darauf, was eigentlich meine Vorschau darstellen sollen. Ich kann hier unterschiedliche Device-Kategorien auswählen und kann sagen, ich möchte meinetwegen für ein Phone designen oder für ein Surface Hub designen, vielleicht sogar für einen 84-Zoll Surface Hub. Und basierend darauf wird quasi ein sogenannter Scaling-Faktor eben berechnet. In dem Fall ist er 150%. Es werden mir meine Effective Pixel zur Verfügung gestellt und ich weiß dann, ich arbeite jetzt mit diesen effektiven Pixeln und die tatsächliche physikalische Größe ist mir alles vollkommen egal. Macht natürlich das Arbeiten in Visual Studio und das Designen in Visual Studio an der Stelle extrem komfortabel. Jetzt gehen wir nochmal weiter. Was wir natürlich berücksichtigen sollten, und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist natürlich, wie weit sind denn Leute tatsächlich entfernt, wenn sie mit dieser Software interagieren? Nicht nur konsumieren, sondern vielleicht auch interagieren. Und es gibt eben unterschiedliche Zonen, die man hier definieren kann. Man könnte sagen, okay, ein Anwender befindet sich so wie ich jetzt ganz nah dran und ist mit der Touch-Eingabe beschäftigt. Oder vielleicht möchte man das Layout eher optimieren für Leute, die jetzt zum Konsumieren hier sich diesen Surface Hub besorgen und dann aus mehreren Metern Abstand hier mit der Software interagieren, vielleicht sogar über eine Remote-Steuerung, über ein Tablet oder vielleicht mit Maus und Tastatur. Das ist natürlich was man mit einbeziehen sollte in das Planen des Designs, aber das alles ist kein Pflichtprogramm. Wie gesagt, wir reden hier immer noch von der Windows Universal App. Wenn Sie wollen, können Sie die nehmen, die heute auf Ihrem Telefon läuft und hier einfach auf den Surface pushen, würde auch funktionieren. Der nächste ganz wichtige Punkt sind die Hardware-Features. Wir haben die Folie vorher schon mal gesehen und jetzt sehen wir sie nochmal unter ein bisschen einem anderen Gesichtspunkt. Der Surface Hub hat sehr viele Schnittstellen, hat sehr viele Möglichkeiten, hier irgendwie mit Sensorik zu arbeiten, hat Kameras eingebaut, hat NFC eingebaut, Bluetooth und so weiter. Das alles kann ich natürlich in meiner Applikation verwenden. Jetzt haben wir allerdings auch solche Devices hier, ein bisschen kleinere Telefone. Wir haben vorhin gesehen, das Raspberry, die HoloLens. Die haben komplett andere Hardware-Spezifikationen. Nicht jede Schnittstelle, die auf einem Raspberry verfügbar ist, ist vielleicht auf einem Surface Hub verfügbar. Umgedreht kann der Surface Hub vielleicht mehr als ein Telefon. Ich möchte natürlich trotzdem auf diese unterschiedlichen APIs auf diesen Zielplattformen zugreifen können, aber ich möchte trotzdem natürlich als Entwickler nach wie vor noch die Möglichkeit haben, meine Software auf allen Plattformen ausführen zu können, auf allen Geräten. Das heißt, ich habe da irgendwie diese seltsame Konstellation, dass ich auf der einen Seite vielleicht Surface Hub spezifische Features nutzen möchte, auf der anderen Seite telefonspezifische Features nutzen möchte, also Hardware-basierende Features, aber trotzdem möchte ich diese eine App haben, die überall läuft. Und das ganz Wichtige ist bei der Universal Windows Plattform, dass sowas möglich ist. Wir reden, wenn wir von den Windows Universal Apps für Windows 10 sprechen, nicht von einer App-Plattform, die auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners einfach es ermöglicht, hier bestimmte Features, die halt überall verfügbar sind, anzusprechen. Sondern wir können immer optimiert für die jeweiligen Zieldevices alles nutzen, was auf dem jeweiligen Zieldevice vorhanden ist. Und die Applikation läuft auf den anderen Plattformen trotzdem. Wer jetzt Entwickler ist, und ich denke mal, wir haben hier ziemlich viele Entwickler, der kriegt wahrscheinlich jetzt einen kleinen Knoten im Kopf, weil er sich überlegt, wie soll das funktionieren. Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Die Antwort nennt sich adaptiver Code und Feature Detection. Ich gehe hier nochmal einen Schritt weiter, dass man das schon alles sieht. Unter adaptivem Code verstehen wir, dass unser Quellcode in der Lage ist, auf unterschiedliche Hardware-Konfigurationen zu reagieren. Um jetzt beispielsweise die APIs, die nur auf dem Surface Hub existieren können, weil der bestimmte Schnittstellen hat, um die einzubinden, packe ich in Visual Studio hier einfach eine Referenz hinzu. Hier unter Extensions gibt es meinetwegen die Windows Team Extension. Darin befinden sich bestimmte APIs. Wenn ich diese nutze, und diese APIs sind eigentlich nur auf dem Surface Hub zur Verfügung, wenn ich diese nutze, bleibt die Applikation trotzdem lauffähig, auch auf anderen Applikationen. Der Haken ist, dass es zur Laufzeit eine Exception geben würde, wenn ich diese APIs auf einem Telefon anspreche, weil sie da nicht verfügbar sind. Das heißt, ich muss mit dem Pattern der Feature Detection arbeiten und sicherstellen, dass zur Laufzeit die APIs, die ich anspreche, auch tatsächlich verfügbar sind. Das ist was vielleicht der ein oder andere aus der Webentwicklung auch wieder kennt. Webentwickler haben exakt das gleiche Problem. Sie wissen nicht genau, was der Browser, der gerade die Website aufmacht, eigentlich tatsächlich unterstützt und was er nicht unterstützt. Das heißt, die fragen, bevor sie auf eine bestimmte Schnittstelle zugreifen, immer ab: Lieber Browser, kannst du das? Und genau das machen wir mit der Feature Detection. Dafür haben wir einen neuen Namespace, der nennt sich API Information. Und da kann man fragen, hey, ist ein bestimmter Typ vorhanden? Ist eine bestimmte Methode vorhanden? Kann ich das tatsächlich ausführen? Und dadurch stelle ich sicher, dass meine Applikation tatsächlich überall auf allen Devices lauffähig bleibt und eben nicht nur auf dem Surface Hub läuft, sondern auch auf dem Surface Hub läuft und auf den ganzen anderen Device-Kategorien, die ich vorgesehen habe. Falls ich das nicht tue, übrigens, kleine Warnung an der Stelle, gibt es eine Type-Load-Exception. Also das möchte man vermeiden natürlich im Idealfall. Demzufolge empfehlenswert, hier auf jeden Fall mit der Feature-Detection zu arbeiten, um hier eine gute User-Experience sicherzustellen. Sollte ich nicht mit Feature-Detection arbeiten wollen, sondern sollte ich wirklich sagen, okay, ich möchte ganz gezielt für Surface Hub jetzt irgendwas ausführen, kann ich natürlich auch die Device-Family abfragen. Da sehen wir hier die entsprechende API dazu. Device-Family für den Surface Hub wäre Windows Team. Generell bietet es sich natürlich an, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, hier ein riesen Touch-Display zu nutzen, auch mit dem Ink Canvas zu arbeiten. Und für die Leute, die sagen, ja, Ink ist bestimmt kompliziert, das hier ist der Code, den man braucht, um auf ein Bild zu malen. Also man legt wirklich nur ein Ink Canvas drüber und gut ist. Danach kann ich mit dem Stift anfangen zu zeichnen. Von daher nicht sehr kompliziert. Ich empfehle es auf jeden Fall, weil es wirklich eine komplett andere User Experience ist, wenn man mal mit einem Stift vor so einem großen Device stand. Das nächste ist natürlich, dass es mehrere Stifte gibt. Wir sehen ja da drüben noch einen. Wir können uns auch vorstellen, dass es mehrere Anwender gibt, die gleichzeitig rumkrixeln wollen. Gerade bei dem 84 Zoll kann man sich ja vorstellen, einer schreibt links, der andere schreibt rechts, der eine möchte blau schreiben, der andere möchte rot schreiben. Das Ganze kann man verwirklichen, indem man sich natürlich die entsprechende Pointer-ID holt. Dann kann man sicherstellen, dass wir eben unterschiedliche Farben beispielsweise oder einfach unterschiedliche Eigenschaften der jeweiligen Pen-Spitze hier realisieren können. Von daher auch das ist was, denke ich, relativ einfach zu verwirklichen ist. Ein was ganz Wichtiges, und das ist wirklich was, wo sich die Entwicklung für Surface Hub zur Laufzeit unterscheidet, von der Art und Weise, wie sich Apps verhalten, die nicht auf Surface Hub laufen. Das ist die Art und Weise, wie mit User Sessions umgegangen wird. Wann immer ich den Surface Hub aufmache und meine Applikation starte, startet sie wie zum ersten Mal. Und sobald ich sie schließe, vergisst sie alles, was sie jemals wusste. Und das ist natürlich absolut wichtig, weil sie wahrscheinlich in einem Konferenzraum hängt, wo ganz viele unterschiedliche Nutzer kommen. Das wäre irgendwie blöd, wenn da persönliche Daten gespeichert werden würde und der Nächste sieht dann noch die Daten vom Vorgänger. Man kann sich das vorstellen wie das Whiteboard oder dieses Flipchart, wo man das Blatt im Idealfall auch mitnimmt Und wenn man es dran hängen lässt, dann sieht halt der Nächste die Einträge. Und das wollen wir nicht. Potenziell war ja die Information vertraulich. Das heißt, der Surface Hub vergisst alles und löscht alle Informationen, die lokal gespeichert wurden innerhalb einer App. Demzufolge ist es natürlich nicht empfehlenswert, irgendwas lokal zu speichern. Stattdessen bietet es sich natürlich an, einfach meinetwegen OneDrive for Business zu nutzen, um hier irgendwas in die Cloud zu speichern. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt ist es natürlich immer Anwendungs- und Anwendungsfallbezogen. Wenn ich sage, der Anwender steht ganz nahe vor dem Display oder ist weiter weg oder es ist ein bestimmter Unternehmenskontext, Industrieumfeld, Medizinumfeld oder sonst irgendwas, bietet sich natürlich an, vielleicht die ein oder anderen Regelungen noch zu berücksichtigen und zusätzlichen Eigenschaften einfach der UI-Plattform zu nutzen. Ich denke, es liegt in der Natur der Sache, dass man sich immer klar macht, wann benutzt der Anwender das eigentlich. Es geht ja nicht nur um Meetings, sondern es geht einfach um Business Cases und die können auch tatsächlich außerhalb von Meetingräumen stattfinden. Damit bin ich eigentlich schon am Ende, wenn es um die Entwicklung für Surface Hub Applikationen geht. Wichtige Botschaft: Wer sich für Surface Hub Entwicklung interessiert, sollte sich in erster Linie mal für Universal App Development interessieren. Dafür haben wir unter dev.windows.com ganz viel Information. Und da erfährt mir eigentlich alles, was ich jetzt erzählt habe, in beliebigen Detailgrad. Damit übergebe ich wieder an dich.
Ja, vielen Dank. Abschließend von meiner Seite eigentlich nochmal der Brückenschlag an den Anfang. Das Surface Hub ist ein tolles Gerät, ist ein tolles Stück Hardware. Die Kunden sind begeistert, wenn sie das erste Mal dran arbeiten und erkennen da sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, das bei sich im Unternehmen einzusetzen. Aber richtig erfolgreich und langfristig erfolgreich wird das Surface Hub erst werden, wenn wir richtig gute Apps draufsetzen. Und das ist das, warum wir heute hier sind und warum wir mit Ihnen sprechen wollen. Deswegen meine Einladung, wir suchen die besten Entwickler. Wir suchen Leute, die mit uns gemeinsam in eine Partnerschaft reingehen wollen, die mit uns gemeinsam kreativ sind, Ideen entwickeln, sodass wir das in Apps umsetzen können und auch gemeinsam das Ganze dann auf Basis Surface Hub und natürlich auch auf anderen Devices, wir haben es eben gesehen, Universal App Konzept, entsprechend zum Erfolg bringen. Damit sind wir am Ende und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.